Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was in Japan passiert, weckt Erinnerungen an die Katastrophe im damals sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl vor 25 Jahren. Sebastian Pflugbeil, ein Physiker und Bürgerrechtler, der zur Zeit der Katastrophe in der DDR lebte, war mehrmals in Tschernobyl. Er ist auch einer der wenigen, der im Inneren des Sarkophags war, also im Inneren des riesigen Steinsargs, mit dem der zerstörte Reaktor in der heutigen Ukraine zugedeckt wurde. Sebastian Pflugbeil ist heute Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz in Berlin und einer der prominentesten Atomenergiekritiker Deutschlands. Die Bilder von Tschernobyl haben ihn geprägt. Wie ist das, was damals geschah, mit dem, was jetzt in Japan geschieht, vergleichbar? Susanne Brunner hat heute Vormittag mit Sebastian Pflugbeil telefoniert.
Das Tagesgespräch.
Herr Pflugbeil, vorgestern in einem Interview über die Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima in Japan haben Sie gesagt, wir sind kurz vor der Hölle. Und jetzt? Ist es schon die Hölle?
Noch nicht ganz. Es gibt einen Zeitpunkt, der wahrscheinlich morgen, übermorgen herankommt, wo sich wahrscheinlich entscheiden wird, ob es jetzt richtig bergab geht oder ob man auch mal mit dem blauen Auge davonkommt, wenn man das als blaues Auge bezeichnen kann. Und zwar ist folgendes Problem: im Block 4 gibt es ein Abklingbecken, dort werden die abgebrannten Brennelemente aufbewahrt. Die müssen gekühlt werden über einen langen Zeitraum und ihre Radioaktivität abbauen, ehe man dann vernünftig mit ihnen umgehen kann. Da ist das radioaktive Inventar von vielen Jahren gesammelt und in diesem Becken scheint das Wasser verschwunden zu sein. Das heißt, die Brennelemente heizen sich langsam auf und wenn das so heiß wird, dass die Brennelementehüllen zerstört werden und die von diesen Brennelementehüllen eingeschlossene Radioaktivität frei wird, dann haben wir ein richtig großes Problem. Dann ist die Anlage so stark radioaktiv verseucht, dass auch die Leute, die dort mit bestem Willen versuchen, das Schlimmste von der Bevölkerung in Japan abzuhalten, dass die da nichts mehr machen können. Also wenn es nicht gelingt, Wasser in dieses Abklingbecken wieder reinzubringen, da kämpfen sie im Moment verzweifelt darum, das zu tun, mit Hubschraubern und mit allen möglichen anderen Spritzen, aber es ist bisher nicht gelungen. Dann wird das ein ganz ernstes Problem und dann wird man auch befürchten müssen, dass die anderen Blöcke und die anderen Probleme, die auf der Anlage sind, einfach nicht mehr gelöst werden können.
Also das heißt eigentlich, wenn mal etwas schief läuft, dann hört es eigentlich nicht mehr auf.
Das ist die Gefahr, dass es so einen Dominoeffekt gibt. Es gibt eine positive Nachricht. Wir haben auch mit größter Anstrengung versucht, in den letzten Tagen eine Hochspannungsleitung dorthin zu verlegen. Da sind sie jetzt dicht dran. Wenn das gelingt, die Hochspannung in das Kernkraftwerk einzuspeisen, könnte es sein, dass man an der einen oder anderen Stelle das Notkühlsystem wieder in Gang kriegt. Aber das ist auch ganz schwer einzuschätzen. Es gibt auch hier in Deutschland unter den Fachleuten keine einhellige Meinung, was dort wirklich vorgeht. Die Nachrichten der Japaner sind sehr widersprüchlich. Und es grenzt alles ein bisschen an Kaffeesatz, aber die Sache ist sehr dramatisch. Also gerade haben sich gestern auch amerikanische Fachleute und französische Fachleute geäußert, die vor Ort sind und das direkt beobachten. Das sieht nicht gut aus, was sie sagen.
Herr Pflugbeil, Sie haben noch in der DDR gelebt, als Tschernobyl passierte. Es gab kaum Informationen von Behörden, schwierig einzuschätzen. Sie haben gesagt, von den japanischen Behörden sind es widersprüchliche Informationen. Fühlen Sie sich ein bisschen daran erinnert mit dieser Informationspolitik oder ist es schon was ganz anderes?
Es gibt viele Punkte, die an Tschernobyl erinnern. Also die Informationen über die Strahlensituation dort in Japan sind nicht nur katastrophal, die sind einfach nicht vorhanden, sodass man von hier aus auch ganz schwer Einschätzungen abgeben kann, was dort los ist. Das ist auch für die Bevölkerung in Japan ein großes Problem. Sie sind einfach nicht in der Lage, sich jetzt, wenn man das überhaupt kann, sich intelligent zu verhalten, also selbst schützend zu verhalten. Der Staat kann sie nicht schützen. Sie müssen selber initiativ werden und dazu braucht man zuverlässige Informationen. Und die sind ganz offensichtlich in Japan genauso wenig vorhanden, wie sie damals in Russland vorhanden waren. Denken Sie an die Hubschrauber. die jetzt in Japan auch mehrfach wieder abgedreht haben. Die haben versucht, dieses Brennelementebecken mit Wasser aufzufüllen. Das ist nicht gelungen. In Tschernobyl waren mehrere hundert Militärs in Hubschraubern im Einsatz und haben versucht, verschiedene Materialien in diesen offenen Reaktor reinzuwerfen. Die sind fast alle gestorben. Also ungefähr 600 Leute hat kaum jemand überlebt. Auch das ist eine Ähnlichkeit. Und ich befürchte, es kommt noch eine dazu. Wir wissen bis heute nicht, was genau in Tschernobyl passiert ist. Wir wissen bis heute nicht, wie viel Opfer das gekostet hat. Und es gibt bis heute einen kindischen Streit darüber, was jetzt als Strahlenschaden anzusehen ist und was auch anders zu erklären wäre. Ich befürchte, dass sowas den Japanern auch bevorsteht. Und das hängt halt mit dieser Sorte Technik zusammen und mit der besonderen Tücke radioaktiver Strahlung, die man nicht fassen kann, die man nicht sehen kann und die ihr furchtbares Werk über Jahrzehnte verschmiert fortsetzt.
In Tschernobyl waren ja Tausende von Quadratkilometern waren verseucht. Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das steht auch den Japanern bevor?
Das steht ihnen bevor, wenn das jetzt morgen und übermorgen endgültig bergab geht. Also es ist die letzten Tage immer weiter bergab gegangen. Und die entscheidende Schlacht ist morgen, übermorgen mit diesem Brennelementebecken. So stellt sich das im Moment dar. Und wenn das passiert, dann geht die Sache erst richtig los. Im Moment ist Vorgeplänkel. Im Moment ist Japan noch nicht so ernsthaft kontaminiert wie die Gegend um Tschernobyl. Aber das andere ist zu befürchten. Und wenn das passiert, wenn dieser schlimme Fall passiert, dann ist Nordjapan wirklich schwer kontaminiert und wahrscheinlich schwerer kontaminiert als die Tschernobyl-Region. In Tschernobyl hat es gebrannt. Und ein erheblicher Teil des radioaktiven Materials ist relativ schnell durch die Hitze 10, 15 Kilometer hochgetragen worden und dann über die ganze Nordhalbkugel verteilt worden, sodass eben ein Teil der Radioaktivität, wahrscheinlich der größere Teil, gar nicht in der Tschernobyl-Region direkt runtergekommen ist, sondern einfach verteilt wurde. Das wird in Japan nicht passieren. Und das Schlimme für Japan ist, dass der überwiegende Teil der Radioaktivität dann direkt auf Japan runtergeht, also im Umkreis von wenigen hundert Kilometern. Und da dann aber sehr viel stärker als die radioaktive Belastung nach Tschernobyl die Tschernobyl-Region getroffen hat.
Und
das ist eine verzweifelte Situation.
Und es ist ja auch anders, weil die Region um Fukushima ist ja anders als bei Tschernobyl. Die ist ja ganz dicht besiedelt. Aufgrund von dem, was Sie in Tschernobyl gesehen haben, Sie waren ja mehrmals dort, was wird das für die Menschen Bedeutung in Bezug auf Verstrahlung?
Wenn man versucht, das Gesundheitsproblem abzuschätzen, das hängt an zwei Sachen. Einmal an der Höhe der Strahlenbelastung, darüber haben wir so gut wie keine Informationen bisher. Und der schlimmste Fall ist noch nicht eingetreten. Und das Zweite, was genauso mit dem gleichen Gewicht eingeht, das ist die Größe der betroffenen Bevölkerungsgruppe. Und diese Größe der betroffenen Bevölkerungsgruppe war in der Umgebung von Tschernobyl außerordentlich gering. Es waren zwar einige Hunderttausend bis einige Millionen Leute letztlich, die von Tschernobyl betroffen wurden, aber die Besiedlungsdichte war sehr dünn. Und das ist tatsächlich in Japan ganz erheblich anders. Also da sind Großstädte betroffen. Tokio hat 36 Millionen Einwohner. Es gibt zwischen Tokio und dem Kernkraftwerk weitere große Städte und eine Menge kleinere Orte. Da reicht es schon aus, wenn relativ geringe Strahlenerhöhungen stattfinden, dass wirklich ernsthafte Gesundheitsbeeinträchtigungen bei einer großen Zahl von Menschen stattfinden.
Jetzt wurde ja in einem Umkreis von 20 Kilometern evakuiert und die USA sagen, eigentlich müsste man 80 Kilometer rund um das Werk evakuieren. Wie schätzen Sie das ein, Herr Flugball?
Ich höre es als Indiz dafür, wie ernst die Japaner die Lage einschätzen. Viel mehr kann man noch nicht sagen. Also wir müssen einfach sehen, was jetzt in den nächsten beiden Tagen passiert.
In Tschernobyl halfen Hunderttausende beim Aufräumen. Laut einer Studie Ihrer Gesellschaft für Strahlenschutz sind ungefähr 50.000 bis 100.000 gestorben. Noch mehr wurden krank, invalid. Wie haben Sie das festgestellt in dieser Studie?
Es gibt ganz unterschiedliche Angaben. Die Obrigkeit versucht, das runterzuspielen. Es gibt Liquidatorenverbände, also Verbände, in denen sich die Liquidatoren versuchen zu organisieren und selbstständig Informationen beschaffen. Es gibt zum Beispiel aus der Ukraine von dem zuständigen Ministerium eine Angabe, die ich für nachdenkenswert halte, dass 15.000 bis 19.000, ich habe jetzt die Zahl nicht ganz genau im Kopf, Familien von Liquidatoren eine Staatsrente bekommen, weil die Ernährer der Familie, in der Regel die Väter, infolge ihres Einsatzes in Tschernobyl ums Leben gekommen sind. Das ist nur in der Ukraine. Und die Liquidatoren sind aber aus der ganzen Sowjetunion zusammengezogen worden. Das ist auf jeden Fall eine andere Größenordnung, also 15.000 bis 19.000, eine andere Größenordnung als das, was zum Beispiel von der IAEA bis heute vertreten wird, oder von ANSCARE, dem Komitee der Vereinten Nationen für die Wirkung radioaktiver Strahlen, die immer noch von 50 bis 100 Toten reden.
Also das heißt eigentlich heute noch, wenn man alle Behörden anschaut, also die internationale Atomenergiebehörde, Japan, also wenn Sie das, um nochmal zurückzukommen auf die DDR, das heißt eigentlich, wir sind keinen Schritt weiter, sondern man streitet sich darüber, ist das jetzt ein Strahlentoter, das nicht. Also die einen sagen ja, das wird viel zu hoch gespielt, auch von den Medien, das ist gar nicht so schlimm, und andere, die dann ganz andere Zahlen bringen. Also wir sind noch nicht weiter in diesem Streit.
Ja, zumindest nicht in einem gesellschaftlichen Konsens. Die eigentlich dafür zuständigen Behörden wiegeln immer ab. Und dort sind die Leute vertreten, deren Lebensinhalt darin besteht, die Informationen über nukleare Probleme, nukleare Unfälle geheim zu halten. Das ist tragisch. Also die russischen Vertreter in diesen Gremien sitzen in Moskau, bei denen sind alle Informationen über die russischen Katastrophen zusammengelaufen. Die haben niemals was darüber erzählt. Aber in den internationalen Gremien werden sie mal angesprochen. Ach, na, da fragen wir doch mal die Frau Professor Guskova aus Moskau zum Beispiel. Und dann erzählt sie, was sie erzählen soll. Und das führt dazu, dass da praktisch in diesen offiziellen Papieren von der UNO, von der IAEA, von der WHO im Grunde genommen nur Hausnummern stehen. Das ist alles nicht wahr, was da gesagt wird. Wir machen Anfang April hier eine wissenschaftliche Konferenz in Berlin, wo wir russischsprachige Kollegen, also aus Russland, Weißrussland, Ukraine, da haben, die wirklich mit den kranken Leuten arbeiten, mit den Liquidatoren, mit den erkrankten Kindern, die erzählen eine ganz andere Geschichte, und ich halte das für die Wahrheit und nicht die Wahrheit, die man in den hoch angebundenen offiziellen Papieren vorgibt zu wissen.
Aber das heißt also auch, ich meine, Ihren Namen kennt man in Deutschland, Sie waren mehrmals in Tschernobyl. Das heißt, Sie haben Schwierigkeiten, auch Sie, überhaupt an das heranzukommen, was man Wahrheit nennen könnte.
Ja, natürlich. Es war in Tschernobyl so, dass viele Jahre lang alle Informationen, die mit Tschernobyl zusammenhängen, sowohl die technischen Fragen, technische Ablauf der Katastrophe und die gesundheitlichen Fragen, wie sind die Liquidatoren strahlenbelastet worden, was ist aus denen geworden, wie ist die Bevölkerung strahlenbelastet worden, welche Krankheitsbilder gibt es. Das war alles Staatsgeheimnis. Der KGB hat Verbote erlassen, das Innenministerium, das Gesundheitsministerium. Alle zuständigen Stellen haben ihre Leute angewiesen, das als Geheimsache zu behandeln. Das hat dazu geführt, dass viele Sachen gar nicht aufgeschrieben worden sind oder dass Fantasieinformationen aufgeschrieben worden sind, um diesem politischen Druck zu genügen, oder dass schlicht gelogen wurde. Und jetzt, 25 Jahre nach der Katastrophe in Tschernobyl, auseinanderzukriegen, womit man es im Einzelfall zu tun hatte, ist nahezu unmöglich. Also deshalb ist für mich die zuverlässigste Quelle, mit den Ärzten zu reden, die mit den kranken Leuten zu tun haben. Die können das einschätzen. Und es gibt daneben doch inzwischen eine stattliche Anzahl von ernstzunehmenden epidemiologischen Untersuchungen, die der Wahrheit viel näher kommen als das, was die Offiziellen sagen. Und das Bild sieht nicht gut aus. Und das ist was ich in Japan auch befürchte, dass man eben nicht offen redet, die Bevölkerung nicht vernünftig informiert, sodass sie schon durch diese fehlende Information zu Schaden kommt, zu einem vermeidbaren Schaden kommt. Und dass über viele Jahre oder Jahrzehnte debattiert werden wird, was in diesem Kernkraftwerk wirklich vorgegangen ist. Man wird es immer versuchen, klein zu reden, um den Schaden für die Nutzung der Kernenergie möglichst gering zu halten, den Image-Schaden. Das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Also wir werden es mit Lügen zu tun haben, mit Lügnern zu tun haben, mit Politikern, die versuchen, sich da durchzuwursteln. Und das ist ein ganz unerfreuliches Thema. Und man kann eigentlich nur durch langjährige Erfahrung ein gewisses Gefühl dafür kriegen, wie hoch der Wahrheitsgehalt der einzelnen Informationen ist, indem man einfach weiß, wo bestimmte Leute angebunden sind, was die in der Vergangenheit gesagt haben, von wem sie bezahlt werden, wie ihr Weltbild ist, dann kann man das ein bisschen sortieren.
Wir nehmen das Gespräch am Morgen auf. Wer weiß, was in den nächsten Stunden, nächsten Tagen noch passieren wird, Herr Pflugbeil. Sie waren im Sarkophag, der über den Reaktor in Tschernobyl gebaut wurde, als einer der ganz wenigen. Und ich möchte das noch ansprechen, weil irgendwann einmal, wenn diese, was ich am Anfang oder was Sie als Hölle bezeichnet haben, wenn das eintritt oder nicht eintritt, irgendwann muss man aufräumen, irgendwann muss man die Strahlung eindämmen. Können Sie dazu etwas sagen von dem, was Sie in Tschernobyl gesehen haben?
Man wird irgendwann versuchen, das oben wieder dicht zu machen. Bei zwei Reaktoren ist die obere Hälfte weggesprengt worden. Man wird das wieder, also irgendein Dach, irgendeine Sorte Sarkophag wird man konstruieren müssen. Da denkt aber im Moment noch niemand dran. Also im Moment geht es darum, unter Einsatz von Menschenleben, Menschen opfern, wenn sie wollen, so ähnlich wie in der griechischen Tragödie, eben diesen völligen Absturz zu verhindern. Das ist noch nicht, diese Geschichte ist noch nicht ganz vorbei und man kann nicht sicher sagen, ob das gelingt oder nicht.
Aber das heißt, die Menschen, die jetzt dort überhaupt noch arbeiten, die opfern sich eigentlich für alle anderen?
Das sind Todeskandidaten. Und das war in Tschernobyl auch so. Und egal wie die Sache ausgeht, eine Technik, die Todeskandidaten braucht, um die Bevölkerung vor einer Katastrophe zu schützen, das ist keine gute Technik. Das sind sechs Kernreaktoren, die dort stehen und 50 Leute und hohe Strahlenbelastung, die ständig schwankt und ständig anders aussieht. Da sind Zahlen genannt worden von Dosisleistung, wo man eigentlich nur die Beine in die Hand nehmen kann und weglaufen. Und die Leute müssen da arbeiten und arbeiten dort.
Machen die das freiwillig?
Das kann ich nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das freiwillig machen. Auf jeden Fall werden sie schwer strahlenkrank werden und wahrscheinlich ihr Leben verlieren. Das ist eine ganz tragische Situation. Und eigentlich sollte man nicht eigentlich, man darf solche Technik nicht nutzen, die das erzwingt.
Haben wir aus Tschernobyl gar nichts gelernt, Herr Pflugbeil?
Nein. Also für Katastrophenschutz praktisch nichts oder die falschen Lehren. Wir sind in Deutschland im Prinzip keinen Schritt weiter gekommen nach Tschernobyl, was Katastrophenschutz angeht. Wir haben nicht gelernt, dass man nicht in der Lage ist, so einen schweren Kernschmelzunfall zu beherrschen. Ich kriege jetzt Briefe zum Beispiel von älteren Herren, die mich beschimpfen, weil ich einigermaßen scharf artikuliert habe. Die stellen das so dar, dass man doch an dem japanischen Unfall sieht, dass Kernkraftwerke sicher betrieben werden können.
Dass so Kernkraftwerke sicher betrieben werden können?
Ja, das klingt absurd. Ich erinnere mich an die DDR-Zeit. Dort ist aus der Atomaufsicht auch auf einer internationalen Konferenz ein fast wortgleicher Satz vorgetragen worden, dass die Katastrophen in Harrisburg, in Three Mile Island, in den USA und Tschernobyl gezeigt hätten, dass Kernkraftwerke sicher betrieben werden können. Man kann sich einfach nicht vorstellen, was in den Hirnen dieser Leute vorgeht. Aber das ist halt offenbar eine typische Denkweise in der Oberschicht der Leute, die sich mit Kernkraftwerken professionell beschäftigen. Und das ist neben dem technischen Risiko ein weiteres Risiko. Nicht? Wenn Leute so denken, dann ist das gefährlich für die Bevölkerung.
Das hat ja auch fast etwas mit Glaube zu tun.
Das ist eine Religion, aber es ist eine gefährliche Religion.
Sebastian Pflugbeil, besten Dank für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.